Römer 5, Abvers 6. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, zur bestimmten Zeit für uns Gottlose gestorben. Als wir schwach waren, als wir gottlos waren. In Vers 8 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. In Vers 10 heißt es, denn wenn wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Schwach bedeutet unfähig, Gottes Wille zu tun, gottlos, Sünder, Feinde, das war unser Zustand. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Damit wir diese Gerechtigkeit bekommen, geschenkt bekommen, die vor Gott gilt. Ohne diese Gerechtigkeit kann niemand vor ihn treten. Der Herr hat uns zu Gerechten gemacht. Und er ist für uns zur Sünde gemacht worden, um uns frei ausgehen zu lassen. Und da heißt dann in Römer 5 auch wieder, als dieses geschehen war, da wir nun durch Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Um wie viel mehr in Vers 9 werden wir nun vom Zorn errettet werden, nachdem wir jetzt in seinem Blut gerechtfertigt worden sind. Wir haben Frieden mit Gott durch diese gewaltige Tat, die da am Kreuz geschehen ist, für die wir Sünder und gottlos waren, Herr Jesus Christus, nicht nach dir gefragt haben, Herr, Feinde waren, Herr. Das ist so unglaublich, dass du es gewagt hast, Herr, diesen Weg zu gehen. Herr, wir loben dich und wir danken dir, dass du uns gerettet hast, dass wir dir gehören, dass wir in deiner Hand sind und dass uns niemand mehr aus deiner Hand rauben kann, Herr. Danke auch für allen Weg der Heiligung, Herr Jesus, dass du in uns Stück für Stück auf Raum gewinnst, Herr Jesus. Dass wir wirklich dir leben, Herr Jesus Christus. Danke aus tiefstem Herzen auch.
Ja, mich berührt auch die Größe des Herrn.
Und ich lese mal in Johannes 5, die Verse 18 und folgende. Darum nun suchten die Juden umso mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich damit Gott gleich machte. Amen. Der Herr ist Gott gleich. Wunderbar, so wunderbar ist der Sohn Gottes. Er ist Gott gleich. Und dann heißt es später dann in Vers 21, denn wie der Vater die Toten auferweckt und sie lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Wunderbar. Das ist doch so ein Zusammenwirken zwischen Vater und Sohn. Es ist kein Unterschied, sind eins. Und dann heißt es weiter, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das ist wunderbar. Wenn wir den Sohn ehren, dann ehren wir auch den Vater. Der Vater wird verherrlicht in dem Sohn. Sonst nichts kann den Vater verherrlichen als nur der Sohn. Und wenn wir den Sohn ehren, dann ehren wir den Vater. Wunderbar. Und der Vater, ja, es gibt keinen Konkurrenzkampf zwischen Sohn und Vater. Wenn wir den Sohn ehren, dann freut sich der Vater und wird auch durch das Ehren des Sohnes wird auch der Vater geehrt. Da brauche ich mir keine Sorgen machen, sondern ich kann mich völlig dem Herrn hingeben. Weil alles hat er dem Sohn übergeben. Und auch der Sohn macht lebendig, welche er will. Der Vater ist der Ursprung, aber der Sohn, er ist das Leben. Und alles besteht heute in dem Sohn. Er hat überwunden, er ist das Lamm auf Gottes Thron. Ihm ist alles Gericht übergeben, er ist gesetzt über alle Herrschaft und über alle Gewalt. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er war treu hier in seinem irdischen Dienst und er ist es auch in seinem himmlischen Dienst. Er ist treu seinem Vater, das zu tun, was ihm der Vater aufgetragen hat. wunderbar, dass es solch einen Menschen gibt in diesem Universum, an den wir uns festklammern können, auf den wir vertrauen können und durch den wir leben können. Und durch den auch deine Gemeinde gebaut wird. Nichts baut die Gemeinde als nur der Sohn. Und er ist heute verfügbar als der Geist. Lob den Herrn.
Wollen wir einen Vers von der Hausversammlung lesen? 1. Thessalonicher 5, Vers 4. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb ergreifen sollte. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Lob den Herrn, ist das nicht wunderbar, dass wir dieses Wort einfach so für uns nehmen können. Ich bin ein Sohn des Lichtes. Ich bin ein Sohn des Tages. Ich bin nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Der Feind will uns immer was anhängen, dass wir irgendwas seien, was wir eigentlich gar nicht sind. Wir reden die Wahrheit. Wir sind Söhne des Lichtes. Sogar sagt der Herr, ihr seid das Licht der Welt. Diese Wahrheit wollen wir in ihm ergreifen. Und das, wenn wir so glauben, so reden, so leben, dann wird der Tag uns nicht wie ein Dieb ergreifen, gell? Sondern wir warten darauf. Wir leben in der Wirklichkeit des Herrn. Amen.
Ich habe auch noch einen Vers zur letzten Versammlung am Sonntag. Wir hatten Gemeinschaft darüber, dass Gott etwas in uns schreibt. Ich lese mal vor, Kolosser 1, Vers 27. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, damit wir jeden Menschen in voller Reife darstellen in Christus. Also Gott will etwas kundtun. Was will er kundtun? Den Reichtum der Herrlichkeit von Christus in uns. Wir hatten letzten Sonntag Gemeinschaft über 2. Korinther und der Bruder hat mitgeteilt, dass wir als Gemeinde ein Brief Christi sind. Aber dieser ganze Zusammenhang in 2. Korinther zeigt, es geht nicht um einen normalen Brief, sondern das ist ein Empfehlungsbrief. Das heißt, etwas wird einem anderen mitgeteilt, was er nicht weiß, etwas Positives, etwas Gutes, wie die Person ist. Das ist so ähnlich wie in der Arbeit. Wenn wir kündigen, bekommen wir normalerweise ein Zeugnis mit. Und dieses Zeugnis sagt etwas über uns. Also da steht drin, er arbeitet zuverlässig, er ist kollegial, er hat besondere Leistungen, dies und das hat er gemacht, damit ein anderer weiß, wie ich bin. Natürlich kann ich sagen, du, hören Sie mal, ich bin so und so. Aber damit das die Zuverlässigkeit gewinnt, damit er das weiß, jawohl, das stimmt, was der sagt, gibt es praktisch ein Empfehlungsschreiben. Und wir als Gemeinde, wir sind solch ein Empfehlungsschreiben. Also in der Welt, klar, viele wissen was von Jesus Christus, klar. Sie wissen, er wurde am Kreuz, ist er gestorben und sie wissen alles Mögliche. Aber in der Gemeinde siehst du seine Wirklichkeit. In der Gemeinde kannst du ihm begegnen praktisch. Weil wir als Gemeinde, wir sind sein Brief. Nicht nur vom Wissen her, das nicht. Nicht nur, weil wir was wissen, sondern aus der Erfahrung. Lobe den Herrn, wir können den Herrn erfahren. Und wir haben Christus erfahren. Und dieser Christus muss auch in uns zunehmen. Also Paulus sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, damit er in dieser dunklen Welt gesehen wird. Die Gemeinde ist sehr wichtig in dieser Welt. Ohne Gemeinde kein Licht. Ohne Gemeinde geht alles den Berg hinunter. wir sind für den Herrn so wichtig. Und wir müssen unbedingt an diesem Christus bleiben. Sogar wir müssen ihn noch mehr genießen. Alles, was er ist, wirklich, wie Paulus sagt, sein Reichtum genießen, essen, in uns hinein essen und ihn zum Ausdruck bringen.
Lasst uns die Verse, die angeschriebenen Philipper 3, 7 bis 14 lesen. Machen wir es vielleicht so. Schwestern lesen Vers 7, die Brüder Vers 8 und dann so weiter. Philipper 3, Vers 7.
Das habe ich für Verlust geachtet.
Ja, ich achte auch alles für Verlust, wegen der überragenden Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen ich alle Dinge verloren habe und sie für Abfall achte, damit ich Christus gewinne.
Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit aus dem Gesetz habe, sondern die durch den Glauben Christi, die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt, aufgrund des Glaubens.
Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde.
Ob ich irgendwie gelange zur Auferstehung aus den Toten?
Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage aber nach, ob ich auch ganz ergreife, wozu ich auch von Christus Jesus ganz ergriffen worden bin.
Ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ganz ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse ständig, was da hinten ist und stelle mich aus nach dem, was vorne ist.
Und so jage ich dem Ziel entgegen für den Kampfpreis der hohen Berufung Gottes in Christus Jesus.
Vielen Mitteilungen über etliche Verse wollen wir wieder zum Philipperbrief zurückkehren. Christus nachjagen und gewinnen. In dem Abschnitt hier ist es genau andersrum. Aber gewinnen ist ja das Ziel vorweggenommen. Wir wollen Christus gewinnen und Christus erkennen. Das sind wahrscheinlich Verse, die, hoffe ich zumindest, alle von uns sehr gut kennen. Vielleicht könnt ihr sie sogar auswendig, das wäre am besten. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ich achte auch alles für Verlust, wegen der überragenden Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Dieses Wort meines Herrn, das zeigt schon die Wertschätzung, die Paulus hat. Was Ähnliches haben wir im Galater 2,20. Die überragende Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Er hat den Herrn erkannt und deswegen wird alles andere nichtig, unbedeutend. Sogar, sagt er hier ein starkes Wort, Abfall oder manche übersetzen es auch mit Dreck. Also kein Vergleich, wenn wir wirklich den Herrn kennen und erkennen, immer mehr erkennen. Und diese Dinge, die ihm da anhaften, sagt er, die achtet er für Abfall, um Christus zu gewinnen, mehr zu gewinnen. Ich möchte Christus gewinnen, in ihm erfunden werden. Das sind alles sehr, sehr starke Begriffe. Wir sollten einfach mal vielleicht jetzt die Woche das Wort nehmen und mal drüber beten oder auch darüber sinnen und dem Herrn sagen, Herr, wie kann ich dich mehr erkennen? Wie kann ich dich gewinnen? Wir können ja mal ein bisschen Gemeinschaft haben. Was heißt es, Christus zu gewinnen? Kann ich das nachher auf der Waage sehen, wenn ich Christus gewonnen habe? Wahrscheinlich nicht. Was bedeutet Christus gewinnen? Wie merke ich das? Habe ich Christus gewonnen? Vers 9, in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit aus dem Gesetz habe, sondern die durch den Glauben Christi, die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt, aufgrund des Glaubens. Dieser Vers und der Vers 10, ich lese mal weiter, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Das zeigt uns eine Voraussetzung, nämlich die Erfahrung, in anderen Worten die Erfahrung des Kreuzes, die wir hier haben. Ohne die geht gar nichts. Und er sagt hier, indem ich nicht habe meine eigene Gerechtigkeit, sondern die durch den Glauben Christi, die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt. Ich denke, das ist uns weitgehend klar. Und auch in letzter Zeit wurde ja über den neuen Bund gesprochen und den, ich sag's mal, sogenannten alten Bund. Das heißt, der Hebräerbrief spricht auch vom Alten. Natürlich sagt der Herr die Dinge, die er gesagt hat, wenn man diese tut, dann. Aber selbst im Alten Testament, möchte ich mal ein paar Verse lesen, Jesaja 58, da geht es allerdings um das Fasten. 6 und 7 lese ich mal. Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Ungerechte Fesseln lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst. Das zeigt schon im Alten Testament, in der Zeit des Gesetzes, möchte Gott doch, dass das, möchte ich sagen, von innen kommt. Das ist jetzt hier kein äußeres Befolgen des Gesetzes, sondern er möchte, dass es von innen kommt. Jetzt lese ich noch Psalm 51. Das ist der Psalm, der sogenannte Bußpsalm, oder es ist ein Bußpsalm von David, als er Ehebruch getrieben hat und der Prophet Nathan kommt zu ihm und er tut dann Buße. Er tut dann wirklich Buße. Und in Vers 8, Psalm 51, Vers 8 sagt David, siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Und Vers 12 sagt er, betet er, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Und dann Verse 18, 19, denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Schon zu der Zeit des Alten Testamentes, des Gesetzes, hat Gott doch, wollte er an den Menschen arbeiten, dass sie, ich formuliere es mal so, von innen her Buße tun. Es ist auch sehr interessant, wenn man in diesem Zusammenhang mal vergleicht Saul, der König Saul, der hat auch mal Buße getan, 1. Samuel 15, könnt ihr selber lesen, als er nicht alles ausgerottet hat, das Beste übrig gelassen hat, was er nicht tun durfte. Und das vergleicht mit dem, wie David Buße tut. Es sind fast dieselben Worte, aber man merkt, es ist etwas völlig anderes. David hatte wirklich ein Einsehen, tief von innen heraus und hat Buße getan. Und heute ist es auch eine Sache des Kreuzes, dass ich das Kreuz erfahre, den Tod des Herrn erfahre, um ihn zu gewinnen. Kennt ihr Matthäus 16? Was steht da? Worauf will ich hinaus? Nein, aber lob den Herrn, du bist mutig, das ist gut. Matthäus 16, Vers 24, Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Hier wollte ich auf das Kreuz hinaus. Darum geht es, auch sein Kreuz auf sich zu nehmen und Dinge, die uns anhaften, zu lassen, für Verlust achten. So, jetzt lese ich weiter in Philipper 3, Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage aber nach, ob ich auch ganz ergreife, wozu ich auch von Christus Jesus ganz ergriffen worden bin. Hier kommt jetzt das Nachjagen. Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ganz ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse ständig, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und so jage ich dem Ziel entgegen für den Kampfpreis der hohen Berufung Gottes in Christus Jesus. Dieses Wort nachjagen, das zeigt, wie entschlossen Paulus war. Das heißt nicht nachschlendern oder ab und zu mal ein bisschen hinterhergehen, nachjagen. Das Wort jagen an sich ist ja schon, das heißt, du bist auch wachsam. Um zu jagen, muss ich wachsam sein und ich muss geduldig sein. Mit Geduld auf die Gelegenheit warten. Dieses Nachjagen ist dann noch stärker, es ist auch aktiv. Es ist nicht nur ein auf den Herrn lauern, es ist wirklich ein Nachjagen. Ja. Und dazu ist es gut, wenn man die Dinge, die einem hindern, die einem zurückhalten, Paulus sagt, ich achte sie für Verlust. Sie sind nicht vergleichbar mit dem Christus, den ich gewinnen kann. Und ich vergesse ständig, was da hinten ist. Manchmal ist es wirklich eine Gnade, wenn man vergessen kann. Es erleichtert sehr viel im Leben. Nicht, wenn man vergesslich ist, das will ich nicht sagen, aber wenn man vergessen kann. Das heißt, ich schleppe nicht das ganze alte Zeug, die ganze alte Erfahrung, vielleicht die ganzen alten Beleidigungen, alles, was mir passiert ist, widerfahren ist. Ich schleppe das nicht mehr mit mir rum. Ich lasse es da hinten. Ich vergesse es. Ich lege es ab. Das hat auch sehr viel mit Verlustachten zu tun. Wenn ich beleidigt bin, das heißt ja, ich habe noch eine sehr hohe Meinung von mir, von meinem Ego, von meinem Ich. Wenn ich mich selber nicht so wichtig nehme, werde ich auch nicht so schnell beleidigt sein. Paulus geht noch weiter, er sagt, ich achte es für Verlust, weil es mich zurückhält, diesen Christus zu gewinnen. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt. Ich will jetzt nicht Fragen erzählen, gib mir eine Erfahrung. Wie gewinnst du Christus? Das muss sich jeder selber fragen. Wie gewinne ich Christus? Dieses Christus gewinnen sehen wir im Alten Testament in der Einnahme des guten Landes. Dort haben wir das Bild dafür, wie wir Christus gewinnen. Ich lese dazu mal einen Vers. Ich glaube, ich habe ihn in dem Zusammenhang schon mal gelesen. Ich lese ihn aber nochmal. Aus dem 1. Korinther 10, Vers 6 lese ich. Paulus spricht hier von dem Auszug aus Ägypten und von dem Fels, der nachfolgte, von dem Manna. Und dann sagt er, diese Dinge nun sind als Bilder für uns geschehen, dass wir nicht nach bösen Dingen begehren, gleich wie jene begehrt haben. Worauf ich hinaus will, ist, dass Paulus hier sagt, diese Dinge sind als Bilder für uns geschehen. Sie sind geschehen als Bilder für uns. Nicht nur aufgeschrieben, sondern sie sind geschehen als Bilder für uns. Das heißt, Gott hat es so kommen lassen, hat es zugelassen oder hat es so geleitet, damit wir etwas daraus erkennen, dass wir daraus etwas lernen können. Sie sind geschehen als Bilder für uns. Und in Vers 11 sagt er, diese Dinge aber widerfuhren jene, das ist dasselbe, als Vorbild und sind uns zur Warnung geschrieben worden, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Das heißt, diese Dinge, diese Geschehnisse sind tatsächlich so, dass wir heute, auf die das Ende des Zeitalters gekommen ist, etwas daraus erkennen können. Etwas, auch wenn es uns nicht gefällt, das Wort, dass wir daraus etwas lernen. Das soll natürlich keine Drohung sein, was hier steht. Es ist, möchte ich sagen, eine Warnung. Wie im Verkehr, wenn wir fahren, diese Warnschilder, die Spitze oben haben, gell? Das sind Warnschilder. Damit wir gewarnt sind. Das ist keine Drohung, wie es manche vielleicht empfinden mögen. Aber es ist eine Warnung. Pass auf. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, da am Drackenhainer Steige runter. Das sind immer Riesenschilder für die LKW in allen möglichen Sprachen. Und da geht es sehr, sehr steil runter. So steil, dass wenn einer zu schnell ist, die Bremse es nicht mehr packt und dann geht es ab. Große Warnschilder. Für den, der da runterfährt, dass nichts passiert, dass ihm nichts passiert. Ja. So sind auch diese Geschichten geschehen. Nicht alle, aber auch als Warnung für uns, dass wir etwas daraus lernen. Deshalb möchte ich ein paar Dinge anschauen, die das gute Land, wie es eingenommen wurde oder auch nicht, uns einfach das etwas zeigt. Und zwar gehe ich jetzt zum 4. Buch Mose, Kapitel 32. Ich fasse ein bisschen zusammen. Das gute Land, das verheißene Land, das Land, was Abraham schon verheißen war, war ursprünglich alles links, also westlich des Jordans. Und sie sind alle ausgezogen, durch die Wüste gegangen und sind dann das Land hingekommen auf der Ostseite des Jordans, von Osten her, von dem heutigen Jordanien her. Und dann sollten sie über den Jordan gehen ins gute Land hinein. Bevor sie dort hineingegangen sind, haben sie auf der Ostseite, heutiges Jordanien und ein Stück von Syrien, diese Gebiete erobert. Und dann haben manche gemerkt, das ist ja ein richtig tolles Land für unser Vieh. Wir haben sehr viel Vieh, nicht alle Stämme hatten viel Vieh, aber die Stämme Ruben, Gad und von Manasse wohl auch ein paar, die hatten sehr viel Vieh. Und jetzt lesen wir 32, 4. Mose 32, Vers 4. Das Land, sagen sie, das der Herr vor der Gemeinde Israel geschlagen hat, nicht das Land, das er ihnen gegeben hat, ist ein Land für Vieh und deine Knechte haben Vieh. Und sie sagten, wenn wir Gunst in deinen Augen gefunden haben, das Mose gemeint, dann möge dieses Land deinen Knechten zum Eigentum gegeben werden. Lass uns nicht über den Jordan ziehen, sagen sie. Was haben wir in diesen beiden Versen? Wir haben im Bild gesprochen, Christen, die nicht über den Jordan gehen wollen, sondern kurz davor stehen bleiben wollen. Der Jordan ist ein Bild für die Erfahrung des Kreuzes. Wenn wir ins gute Land wollen, Christus als unser gutes Land erfahren, brauchen wir die Erfahrung des Kreuzes. Sonst sind wir draußen. Es ist natürlich nicht schwarz-weiß. Unsere Erfahrung, unsere tägliche Erfahrung ist immer so, dass es Situationen gibt, wo wir diesen Einzug ins gute Land verpassen. Aber hier haben wir dieses Bild, dass welche nicht hineingehen wollen. Aus welchem Grund? Weil das Land, das sie hier sehen, gut war für ihr Vieh. Und jetzt lesen wir noch. Sie bitten Mose darum und Mose sagt dann, es läuft darauf hinaus, das wissen wir, dass sie nicht ins gute Land gezogen sind. Dann gab es natürlich eine Diskussion, aber wir wollen ja das gute Land einnehmen, sagen die anderen, ihr müsst uns dafür helfen. Und dann in Vers 17, selbes Kapitel, heißt dann, wir selbst, nämlich die, die nicht ins gute Land ziehen wollen, wir selbst aber wollen uns eilends rüsten und vor den Söhnen Israel herziehen, bis wir sie an ihren Ort gebracht haben. Und nur unsere Kinder sollen in den befestigten Städten bleiben, wegen der Bewohner des Landes. Also die Kinder und die Familien und das Vieh soll zurückbleiben. Das zeigt, sie haben etwas zurückgehalten auch. Ja? Sie sind nicht hineingegangen. Und das, was ich habe, was mir wert ist, was mir Gewinn ist, das halte ich zurück. Meine Kinder, meine Familie, mein Vieh. Ich helfe zwar, aber ich halte zurück. Seht ihr dieses Bild? Sie haben es nicht für Verlust geachtet, sondern das, was sie hatten, das war ihr eigentlicher Gewinn. Sie haben zwar geholfen, aber sie haben nicht die Dinge gelassen. Ich meine, die anderen haben ja ihre Sachen dann, ihr Vieh und so weiter auch mitgenommen. Aber sie haben es in Sicherheit behalten. Dort konnte dem, was sie hatten, nichts passieren. So, und jetzt springe ich weiter ins Buch Josua. Dort haben wir die Geschichte nämlich nochmal. Und zwar in Josua 22. Dort sind dann Teile des guten Landes eingenommen. Sie haben geholfen. Und jetzt geht es zurück. Als Josua sie in ihre Zelte entließ, segnete er sie und sagte zu ihnen, kehrt zu euren Zelten zurück mit großem Reichtum und mit sehr viel Vieh, mit Silber und mit Gold und mit Bronze und mit Eisen und mit Kleidern in großer Menge. Teilt die Beute eurer Feinde mit euren Brüdern. Das heißt, sie sind tatsächlich ins gute Land mit hineingegangen und haben sehr viel mit zurückgenommen. Aber jetzt gibt es wieder Diskussionen und jetzt in Josua 22, Vers 19 sehen wir, jedoch sagen die anderen, wenn das Land, das euch gehört, nämlich das Land auf der Ostseite des Jordans, wenn das Land, das euch gehört, unrein ist, dann kommt herüber in das Land, das dem Herrn gehört, wo die Wohnung des Herrn steht. Das ist der Punkt. Sie hatten ein Land, wo es sich gut leben lässt, ab und zu mal was geholt, gewisse Reichtümer geholt, aber sie sind immer schön zurückgegangen in ihr bequemes Leben, jenseits, auf der falschen Seite des Kreuzes. Und sie haben schon gemerkt, das Land ist unrein, aber noch wichtiger, es ist nicht das Land, das dem Herrn gehört, und es ist nicht das Land, wo die Wohnung des Herrn ist. Seht ihr das Bild? Zwar hat Mose ihnen erlaubt, dort zu bleiben. Und der Herr hat es sogar auch akzeptiert. Später sehen wir, dass von den 6 Zufluchtsstätten, die es gab, sogar 3 in diesem Bereich waren. 3 waren links vom Jordan, 3 waren rechts vom Jordan. Trotzdem ist es nicht das Land, das dem Herrn gehört und es ist nicht das Land, wo die Wohnung ist. Das führte dann auch noch zu Problemen. Und wir sollen nicht so sein, dass wir ab und zu mal ein paar Reichtümer abholen und sonst in unserem bequemen Leben bleiben. Das wird uns kein Gewinn sein. Selbst wenn wir meinen, das, was ich tue, hat mich ja der Herr gelingen lassen. Aber manchmal lässt der Herr auch etwas gelingen, um uns darin zu prüfen, ob wir es wirklich nehmen. Ich lese mal da, ich habe hier einen Vers geschrieben, 2. Korinther 2, Vers 12. Dort sagt Paulus: Ferner, als ich wegen des Evangeliums Christi nach Troas kam und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, da ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Hier haben wir eine ähnliche Situation. Er ist für das Evangelium hingegangen und die Tür war aufgetan. Trotzdem ist er nicht geblieben. Also, dass sie dieses Land bekommen haben, das gut war für ihr Vieh, heißt nicht, dass es im Sinne des Herrn war. Und es ist, um es nochmal zu wiederholen, nicht das Land, das dem Herrn gehört. Und es ist nicht das Land, wo die Wohnung des Herrn steht. Die war auf der anderen Seite, jenseits des Jordan. Und jetzt mache ich einen kleinen Schritt zurück nach Josua 18. Sie sind dann ins gute Land hineingegangen. Es war nicht ganz einfach. Ich will jetzt nicht ganz Josua hier zusammenfassen, das würde zu weit führen. Jetzt Josua 18. Ich lese mal ab Vers 1. Die ganze Gemeinde der Söhne Israel versammelte sich in Silo und sie schlugen dort das Zelt der Begegnung auf. Und das Land war vor ihnen unterjocht. Es blieben aber unter den Söhnen Israel 7 Stämme übrig, die ihr Erbteil noch nicht unter sich verteilt hatten. Da sagte Josua zu den Söhnen Israel: Wie lange noch seid ihr zu nachlässig, um hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gegeben hat? Das ist interessant, gell? 2,5 Stämme waren rechts östlich des Jordan. Und im guten Land waren immer noch 7 Stämme, die waren zwar dort, aber sie haben ihr Erbteil nicht eingenommen. Das ist doch verblüffend, oder? Du kannst im guten Land sein und nichts tun. Da sagt Josua: Wie lange noch seid ihr zu nachlässig, um hinzugehen? Dann macht er einen Vorschlag: Nehmt euch 3 Männer für je einen Stamm, die ich dann aussenden werde, und sie sollen sich aufmachen, das Land durchwandern und es aufschreiben entsprechend ihrem Erbteil. Das ist gut. Wir sollen auch mal ein bisschen durchwandern. In dem Fall wandern, nicht jagen. Mal den Herrn anschauen. Wie geht das am einfachsten? Kannst du es mir sagen? Am einfachsten ist es im Wort. Ich komme zum Wort und schaue den Herrn an. Das ist für uns grundlegend und unabdingbar. Wir brauchen das Wort. Habe ich schon sehr oft hier gesagt. Ich habe mich, ich weiß nicht, schon 30 Mal wiederholt jetzt. Aber ich werde euch nichts anderes sagen. Wir brauchen das Wort. Und wir sollen nicht, wie sagt Josua hier, nicht nachlässig sein. Gibt es im Neuen Testament eine Entsprechung, die uns sozusagen auffordert? Wo könnte ich fündig werden? Hebräerbrief, das ist schon Timotheus. Wie bitte? Nicht träge im Geist, ja? Nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern brennend im Geist. Ich will auf den Hebräerbrief hinaus. Dort sagt er, dass wir Fleiß tun sollen, in die Ruhe einzugehen. Kürzlich hat mir jemand gesagt, aber der Herr wirkt doch in uns, wie heißt es in Philipper? Denn Gott ist es, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Also, was mache ich? Liegestuhl aufklappen, hinlegen und warten, bis der Herr wirkt. Und wenn dann das Wirken gewirkt ist, dann warte ich, bis das Vollbringen auch vollwirkt. Ist es das? Seid ihr sicher? das ist sicher nicht gemeint, gell? Sondern dass wir Fleiß tun. Auch Petrus sagt das übrigens, gell? Auch Petrus sagt, dass wir Fleiß tun sollen. Dass der Herr in uns wachsen kann. Das ist im Prinzip ganz ähnlich wie den Herrn zu gewinnen hier. 2. Petrus 1, Vers 5 und Vers 8. Ich lese es, das Wort hat mehr Gewicht. Petrus sagt hier, eben deshalb wendet auch allen Fleiß daran und reicht in eurem Glauben reichlich Tugend dar und so weiter und so fort. Und er schließt dann ab, wenn diese Dinge in euch vorhanden sind und reichlich zunehmen, werden sie euch weder faul noch unfruchtbar sein lassen, zur vollen Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. So ein gewisser Aufwand ist notwendig, um Christus zu gewinnen, sage ich schon mal einfach so. Und ihm nachjagen, das heißt sich auch auf ihn ausrichten, sich auf ihn einstellen, egal wo ich bin, auch in der Arbeit, in der Schule, beim Einkaufen und so weiter, dass wir dort den Herrn nicht verpassen. Ich meine nicht, dass wir vor dem Regal stehen und fragen, Herr, soll ich die Bohne nehmen oder jene Bohne nehmen? Das ist dem Herrn wahrscheinlich egal. Das heißt nicht, den Herrn zu kennen. Den Herrn kennen wir im Wort. Das Wort ist wichtig. Ich lese nochmal Hebräer 4, Vers 12 in diesem Zusammenhang. Dort haben wir den Schlüssel, gell? Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenken und Mark und vermag die Gedanken und Absichten des Herzens zu beurteilen. Wenn wir wissen wollen, was in unserem Herzen drin ist, was die tatsächliche Absicht ist, die dahinter steht, brauchen wir das Wort. Das scheidet, das durchdringt und scheidet. Lob den Herrn, wir haben das Wort. Das Wort ist verfügbar. Kein Problem, zum Wort zu kommen, dass wir das Wort lesen, dass wir Gemeinschaft haben über das Wort sprechen. Das ist so wichtig und es wird uns helfen, wenn wir uns Zeit nehmen für das Wort. In meiner Erfahrung nach ist es noch wirksamer, das Wort, wenn wir es gemeinsam lesen und dann drüber sprechen. Das ist ein gewisser Kampf. Da kommen wir nicht drum rum. Es ist immer ein gewisser Kampf. Das gute Land einzunehmen, ist ein gewisser Kampf. Wenn wir das alles lesen, die 5 Bücher Mose, Josua, Richter, da sehen wir die ganze Entwicklung. Auch diese Aneinanderreihung der Bücher ist ja nicht zufällig, sondern von Gott so gewollt. Und sie gehen ins gute Land hinein und das Leben im guten Land, das sehen wir dann im Buch der Richter, was wirklich nicht schön zu lesen ist. Aber wenn wir nicht ausgerichtet sind auf den Herrn, zeigt uns die Schrift, was rauskommt. Am Anfang geht es noch ein wenig, sie erobern noch Land, aber dann geht es bergab und sie erleiden sogar einen Landverlust. Das, was sie gewonnen haben, ist wieder weg. Das kann ich nicht sagen, das kann mir nicht passieren. Was ich habe, das habe ich. Das stimmt nicht, Geschwister. Was wir haben, können wir auch wieder verlieren. Ich rede nicht von der Errettung. Die haben wir und wenn wir gerettet sind, bleiben wir gerettet. Aber unsere Erfahrung, unser Gewinn an Christus, der kann auch weniger werden. Und wenn ihr darüber nachdenkt, werdet ihr mir zustimmen, es ist so. Die Erfahrung hat jeder schon mal irgendwo gemacht. Und wenn wir eine Weile mit dem Herrn gegangen sind, sehen wir es, es kann passieren, dass es weniger wird. Und hier wird es dann noch schlimmer im Buch der Richter. Es ist ein Landverlust und zum Schluss gegen Ende hin gibt es sogar innere Kämpfe. Sie kämpfen nicht mehr gegen ihre Feinde, sie kämpfen gegeneinander. Das ist dann das Ergebnis. So, ich will aber hier nicht zu negativ klingen, denn wir sind gut ausgerüstet mit allem, was wir brauchen. Wir haben unseren Geist, wir sind versorgt in unserem Geist, wir haben das Wort, das ist Geist und ist Leben, hoffentlich auch unsere Freude. Wir haben das Leben im Wort, wir haben das Leben des Herrn, an das wir angeschlossen sind, das wir haben, dass wir leben können, das uns versorgt. Wir haben die Gemeinde und die Geschwister um uns herum. Wenn es uns mal nicht so gut geht, wir können Gemeinschaft haben, wir können Ermutigung erfahren, wir können Zustrom erfahren. Wenn ich Zustrom brauche, dann muss ich halt jemand anrufen, sagen, Bruder, ich brauche Zustrom. Jetzt brauche ich Zustrom. Sollen wir auch nicht zu stolz sein. Macht einfach. Und wir haben hoffentlich auch eine gewisse Entschlossenheit, den Herrn zu gewinnen. Unabhängig davon, ob es uns gerade gut geht, ob wir fröhlich sind oder ob wir nicht fröhlich sind, das spielt letztendlich keine Rolle. Ich will Christus gewinnen und in ihm erfunden werden. Da brauche ich tatsächlich eine gewisse Entschlossenheit, eine wilde Entschlossenheit. Ein Vers noch, ja, ihr kennt den Vers, das heißt, das Reich Gottes wird mit Gewalt genommen und die gewaltsam Ringenden reißen es an sich. Das klingt dramatisch, aber es zeigt, wir sollen nicht nachlässig sein, sondern dem Herrn tatsächlich nachjagen. Lob den Herrn, lass uns noch ein bisschen Gemeinschaft haben.
Möchte ich gerade gerne die zwei Verse vorlesen aus Matthäus 11, Vers 12. Aber seit den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt wird das Reich der Himmel mit Gewalt erstürmt und die gewaltsam Ringenden reißen es an sich. Und dann noch Lukas 16, Vers 16. Das Gesetz und die Propheten gehen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Und jeder drängt sich mit Gewalt hinein. Wir jagen diesem guten Land nach und wollen es ganz ergreifen.
Eine kleine praktische Erfahrung von gestern. Gestern Morgen habe ich zum Herrn gesagt, Herr, ich möchte wirklich so gerne das Evangelium weitersagen. Von dir reden zu den Menschen. Okay. Und dann, mir ist verordnet, jeden Tag eine halbe Stunde zu gehen mit dem Gehwagen und habe mich auf den Weg gemacht. Und dann ist mir immer wieder jemand begegnet. Aber dann habe ich festgestellt, so etwa die Entfernung, da weiß ich noch nicht einmal, ist es jetzt ein Mann oder ist es eine Frau. Das hat mir etwas frustriert. Und dann kam wieder jemand und mein Mut ist immer mehr gesunken. Immer nochmal habe ich gesagt, Herr, wer glaubt schon einer alten Frau, und die noch dazu mit dem Gehwagen geht? Der Herr hat nichts gesagt. Und dann bin ich weitergelaufen und dann war ich schon bald wieder zu Hause. Und dann hat mich ein Mann angesprochen und hat gesagt, ich habe eine Frage, wohnen Sie dort in diesem Haus? Da habe ich gesagt, nein. Ich meine dieses Haus. Da habe ich gesagt, nein, ich wohne in der Streibelstraße. Aha, hat er gesagt. Da habe ich gesagt, darf ich Sie auch etwas fragen? Er hat gesagt, ja. Habe ich gesagt, Sie haben sicher auch über diese Frage nachgedacht, die ja nicht jeden Menschen bewegt. Woher? Wohin? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Ach ja, hat er gesagt, wissen Sie, ich habe Philosophie studiert. Habe ich gesagt, gut. Und sind Sie zum Ergebnis gekommen? Ah ja, sagt er, das weiß man doch. Woher? Wahrscheinlich hat er von seinen Eltern gemeint. Und wohin? Zu Staub. Habe ich gesagt, das mit dem Stab stimmt eigentlich. Irgendwo. Aber da hört es nicht auf. Er sagte, wieso? Dann habe ich gesagt, die Schrift sagt, wir werden alle auferstehen. Und der Herr sagt in der Schrift, er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, habe ich gesagt, Wahrheit, jetzt sind wir ja wieder an dem Punkt. Und habe ich gesagt, ja, es gibt nur eine Antwort auf diese Frage, was ist Wahrheit? Und das ist Jesus. Und hat er gesagt, also entschuldigen Sie, ich habe es jetzt ein bisschen eilig. Irgendwo ist es ein bisschen zu heiß geworden. Aber ich habe plötzlich gemerkt, wie der Herr so viel Zustrom gibt und Freudigkeit zu reden. Und selber war er noch so gefühlt und froh, dass ich gesagt habe, ach, du bist doch einfach wunderbar. Du kannst so wenden und drehen und wie es die Situation erfordert. Ja. Und dafür möchte ich den Herrn loben. Amen. Amen. Amen.
Ich lese einfach mal Josua 1, Abvers 2. Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird. Euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang. Das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Amen. Ja, das gute Land, es war ihnen versprochen und auch uns. Es ist versprochen, ja, dass wir den Herrn auch ganz ergreifen können, dass wir auch zur ganzen Umwandlung kommen, dass wir so werden wie er. Das ist ein sehr hohes Ziel, aber ja, was der Herr sagt, was der Herr geplant hat, er wird es gelingen lassen. Und wir dürfen glauben, es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Amen. Sei stark und mutig.
Dann hören wir für heute auf. Dann wollte ich noch ansagen, wir haben zwei neue Flyer. Einmal, es gibt Hoffnung, und einmal, geborgen in Gott. Gerne mitnehmen, lesen, verteilen, dass der Herr auch sein Wort weiter verbreiten kann. Lob den Herrn.